Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast. Und mir gegenüber sitzt der Simon.
Und mir gegenüber die Simone. Hallo.
Hallo.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und neue Spiele, die wir euch präsentieren wollen. Von Koop über Miniboxen mit 4 Spielen halt. Nicht alles konnte überzeugen, aber heute werdet ihr wieder mit ungewöhnlichen Titeln behelligt. Und wir haben sogar einen thematischen Zusammenhang fast. Es geht so ein bisschen um Piraten, dann geht es um Space-Piraten so ein bisschen, wobei die sind eigentlich nicht Piraten, sondern es geht dann eher so in Space und Western. Ja, wir konstruieren uns hier was an
also
roten Faden.
Also Western
heute.
Und Piraten sind schon sehr unterschiedlich.
Ja, habe ich dann auch gemerkt. Aber ich dachte, aber da gibt es doch bestimmt so auch so Piraten auf Raumschiffen. Gibt es die da nicht irgendwie, Weltraumpiraten? Ich weiß es nicht. Sagt man das so? Könnte doch auch sein. Also ich finde es jetzt nicht abwegig. Nachher ziehen wir auf jeden Fall den Zorn der Firefly-Community auf uns. Das kann ich dir schon sagen, wenn wir sowas droppen hier.
Oh.
Es tut uns leid im Voraus, ja?
Mir nicht.
Okay, dann richtet es bitte alle an Simone. Ich leite es weiter. Ja, legen wir los mit Legendary Encounters. Und zwar a Firefly-Deckbuilding-Game. Tja, Simone, was ist Firefly eigentlich? Es ist
eine Serie,
die wir jetzt mittlerweile komplett durchgeschaut haben. Ich weiß, dass sie mir besser gefallen hat als dir.
Deutlich, würde ich sagen.
Ich muss sagen, ich mag sie mittlerweile sehr gerne. Man könnte sie beschreiben als eine Mischung aus Western und Science Fiction. Es geht um eine Crew auf einem Raumschiff, der Firefly. Der Serenity. So.
Ja, aber es ist ein Firefly-Raumschiff.
Richtig, so nämlich.
So rum.
Und die erleben ganz verschiedene Abenteuer und wollen sich gegen die große Organisation der
Allianz.
Der Planeten, die Allianz, wollen sie sich stellen und wollen aber auch mit moralisch, nicht immer so vorzeigbaren Jobs quasi über Wasser halten und überleben. Denn darum geht es eigentlich. Es ist eine düstere Welt, in der man eben alles machen muss, um zu überleben und seine Crew durchzubringen. Und darum geht es in der Serie. Die Serie hat gar nicht so viele Folgen. Sie wurde nämlich leider nach der ersten Staffel eingestellt. Danach gab es einen Film, der mich persönlich überhaupt nicht überzeugt hat, leider. War ein bisschen schade. Wie gesagt, gerne Firefly Community, wenn ihr der anderer Meinung seid. Das ist vollkommen okay. Ist nur meine Meinung. Ich fand, die Serie hatte einen schönen Vibe, den ich in dem Film dann tatsächlich leider nicht gefunden habe. Was wir aber dann doch gefunden haben, ist eben dieses Spiel. Legendary Encounters ist eine Reihe, die ja auch mittlerweile Game of Thrones zum Beispiel hat, die aber auch das wunderbare Alien Deckbuilding Game hat, wo wir die verschiedenen Alien Filme durchspielen. Muss ich sagen, finde ich auch noch mal ein Stück besser tatsächlich als das Firefly-Spiel.
Wir haben es so lange nicht mehr gespielt, dass ich gar nicht die Unterschiede bewusst im Kopf habe. Also für mich, wenn ich jetzt so daran denke, sind die sehr gleich.
Sind sehr ähnlich, aber ich finde es tatsächlich thematisch das Alien-Spiel besser umgesetzt gewesen.
Ah, okay. Ja.
Weil es sich auch mehr auf den Film konzentriert hat. Hier spielen wir in einer Partie gleich 2 oder 3 Folgen quasi durch. Und es ist ein kooperatives Spiel. Ja, es ist ein Spiel von Ben Tschichowski und Daniel Mandel, ist bei Upper Deck Entertainment erschienen und ist, wie gesagt, ein kooperatives Deckbuilding-Spiel für 1 bis 5 Personen. Mit 45 bis 90 Minuten Spieldauer ist das angegeben im, oberen Kennerspielbereich, angesiedelt und ab 14 Jahren. Es ist nur auf Englisch verfügbar, das schon mal vorneweg. Es hat schon Text, es hat auch entscheidend viel Text. Also ein Deckbuilding-Game ohne Englischkenntnisse ist nicht so einfach, würde ich sagen. Das sei vorher schon gesagt, genau. Und wir suchen uns direkt am Anfang eben eine Episode aus und spielen die durch. Manch oder in den Fällen ist es so, dass wir mehrere spielen.
Genau, wir suchen uns nicht wirklich eine Episode aus. Das ist schon festgelegt, dass man die in der Reihenfolge auch der Serie durchspielt und immer drei hintereinander. Die gehören quasi zusammen. Das ist ein Spiel dann.
Genau.
Und wir spielen jeder einen anderen Charakter, der eine mehr oder weniger große Rolle in den Episoden hatte, und haben dann die Möglichkeit, eben unser Deck auszubauen. Unsere Charaktere an sich unterscheiden sich aber in erster Linie erstmal nur über ihre, ja, durch ihre Fähigkeiten beziehungsweise ihre Schwäche, die sie haben. Und die Charaktere, die gar nicht mitspielen, quasi in den Episoden, die bilden für uns das Deck, aus dem wir uns Karten für unser Deck holen können. Und wir haben in jeder Episode immer ein oder mehrere Ziele, die wir auf Karten finden. Das können bestimmte Gegner sein, die wir erledigen müssen oder bestimmte Aktionen, die wir durchführen müssen. Und wir haben im Spiel immer das Universum quasi, das ist sozusagen die Gegnerauslage, bei der immer eine Karte hinzukommt und die anderen Karten, die da noch liegen, werden immer weitergeschoben. Wenn die irgendwann das Ende erreichen, dann kommen die in die Combat Zone, wo die Karten aufgedeckt werden und uns auch Schaden machen. Wir haben noch die Möglichkeit in unserem Zug, eben außer, dass wir uns neue Karten für unser Deck holen, Karten, die im Universum sind, aufzudecken und Gegner, die im Universum oder in der Combat Zone sind, zu besiegen, indem wir denen genügend Schaden machen. Genau. Und so spielen wir immer weiter. Es gibt dann eben die Möglichkeit, dass wir Schaden bekommen. Da ziehen wir Karten von dem Deck. Es gibt die Möglichkeit, dass unser Raumschiff Schaden bekommt. Wenn wir eine Episode schaffen, dann können wir uns Upgrades holen für unser Raumschiff oder wir können uns Schaden heilen beispielsweise und so spielen wir das ganze Spiel durch und machen uns quasi dann immer bereit für die nächste Episode. Und wenn wir die dritte Episode geschafft haben, dann haben wir das gesamte Spiel gewonnen.
Genau.
Ja.
So kann man das sagen. Es hat so Deckbuilding-typische Elemente wie
sehr typisch, finde ich.
Ja, auch sehr typisch, dass wir eben verschiedene Arten von Karten sammeln können, die dann einen Sondereffekt triggern, wenn wir eine andere Karte dieser Farbe zum Beispiel gesammelt haben. Also wir versuchen uns auch so ein bisschen zu spezialisieren. Es gibt Karten, die haben noch einen Effekt, den wir auch ausführen können in dem Zug des Gegners. Nicht des Gegners, des Mitspielers. So, also ich kann zum Beispiel in Simones Zug eine Coordinate-Karte spielen. Das ist ja auch relativ bekannt in diesem bei Legendary Encounters. Und ziehe dann eine Karte nach. Simone kann dann eben diesen Effekt ausführen. Das ist ganz cool. Insgesamt ist es ein knackiges Koop-Spiel. Also wir haben jetzt einige Partien gespielt und ich würde auch so, wenn ich mir jetzt hier die Statistik anschaue, haben wir ja rund 43% Winrate. Das liegt vielleicht daran, dass wir nicht so gut sind. Wir hatten definitiv auch ein paar Mal Pech. Also definitiv.
Ja, dass zum Beispiel die Karte, die für das Erfüllen des Objectives wichtig war, die allerletzte Karte war, bevor die Abschlusskarte kommt. Also das ist wirklich absolutes Pech gewesen.
Dafür kann man genauso gut aber auch Glück haben und manche Episoden auch so schnell abschließen, dass man denkt, okay, jetzt haben wir auch wenig von dieser Episode überhaupt gesehen. Was aber ganz cool ist, weil es so ein Spielreiz eben ausmacht, dieses Unbekannte. Und man spielt dann sonst einfach nochmal das nächste Mal die Episode. Insgesamt finde ich es toll, wie viele unterschiedliche Karten auch drin sind. Also je nach Episode gibt es eben auch eine andere Auslage an Karten teilweise, ne? Auch von den Karten, die wir kaufen können. Auch das unterscheidet sich, zumindest in Teilen, ne?
Ich weiß nicht, ob sich das unterscheidet. Das kommt halt immer drauf an, welche Charaktere wir zur Auswahl haben.
Genau, ja, aber dadurch wechselt die Auslage auch immer durch. Es ist aber trotzdem so, dass wenn wir eine Episode spielen, wir auch häufig dann die gleichen Karten sehen. Die sind auch mehrfach drin. Wir können also auch so ein bisschen vorplanen, was wir vielleicht in der Partie kaufen würden, wenn wir eine Episode nicht schaffen. Ja, das Interessante ist natürlich die thematische Umsetzung, denn dafür ist Legendary Encounters auch bekannt. Eben die kommt durch die Gegnertypen, durch die Aufträge, die wir erfüllen müssen, durch Sachen, die in der Episode passieren, die man in ein Kartendeck einpflegt. Und da bin ich immer wieder erstaunt, wie gut das häufig funktioniert. Ich sage bewusst häufig, weil ich finde, dass es in der Version nicht so gut funktioniert wie bei dem Alien-Spiel. Ist das trotzdem so, dass ich mir häufig denke, oh, okay, ja, das stimmt, das war die Folge. Okay, jetzt müssen wir das und das machen, das macht total Sinn. Ne? Und gerade die ersten Episoden, fand ich, waren da noch näher dran an der Serie. Jetzt ein paar Episoden war es zwischendurch auch eher nur so ein Gegner hauen, fertig aus. So.
Ja.
Aber es ist insgesamt schon so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich weiß genau, welche Episode ich spiele. Und das, finde ich, macht das Spiel schon ganz cool.
Auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe halt den Kritikpunkt an dem Spiel, dass es halt so ein reines Ding ist. Wir nehmen ein Spiel und stülpen dann verschiedene IPs drüber, zumindest bei dem Alien und bei dem Firefly-Ding.
Ja, die werden alle so ähnlich sein.
Man braucht die nicht alle zu Hause.
Ja.
Die anderen kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber das, muss ich sagen, finde ich schon ein wenig eine seltsame Entscheidung. Gut, ich meine, bei Alien und bei Firefly mag es jetzt auch ganz gut passen, dass man da eben diesen Weltraum hat, die Combat Zone und sowas.
Nee, da
so
sind
thematisch.
Sie schon unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel kein Raumschiff bei Alien.
Wir haben aber auch eine Combat Zone.
Ja, also diese, ich sag mal so, was ich bei den Spielen schon sehr stark ähnelt, ist eben, wir haben ein Deck an Karten, das rutscht durch, das müssen wir irgendwie besiegen, da sind aber auch die Missionen drin. Und wir haben eine Kartenauslage, die thematisch ist, wo wir uns Karten kaufen. Und der Game Loop ist per se erstmal ähnlich. Was beim Alien-Spiel aber auch zum Beispiel anders ist, ist, dass, wenn du es zu mehreren spielst, du auch einen Verräter zum Beispiel drin haben kannst, der einen daran hindern will, die Ziele zu erreichen.
Ah, okay.
Also es ist nicht so, dass da definitiv irgendwie ein Spielsystem genommen wird und einfach nur jede IP drüber gestülpt wird. Ich stimme dir aber zu, dass man jetzt nicht jedes Legendary Encounters braucht, sondern dass der Spielloop schon ähnlich genug ist, dass man jetzt nicht sagen würde, ich will jetzt jede Woche ein anderes von denen spielen.
Okay, dann ist es in den Details dann vielleicht nochmal unterschiedlich, aber es ist sehr, sehr gleich designt. Ne? Du hast in beiden Spielen auf jeden Fall, dass du die Karten hast, die einen haben diese Kratzer für Schaden, die anderen geben dir ein bisschen mehr Münzen.
Ja.
Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass sich die Karten so sehr wiederholen. Also du hast immer von einer Karte mehrere Kopien in dem Deck. Die kommen teilweise schon echt häufig. Also man hat schon nach wenigen Partien das Gefühl, man kennt den Großteil aller Karten. Und was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, das Artwork ist echt
Ja, da wollte ich auch drauf
Mist.
Kommen. Das ist natürlich das, weswegen auch das Legendary Encounters Firefly eben eine relativ schlechte Bewertung hat. Und das auch völlig zu Recht. Denn wenn ich ein IP-Game habe, da muss ich mir ein bisschen Mühe geben bei der grafischen Umsetzung. Und da muss man auch sagen, wir haben ja eine Neoprenmatte drin. Die ist immer standardmäßig in den Spielen vertreten. Und dann haben wir einfach super viele Karten. Aber vergleicht man es jetzt mit dem Alien-Deckbuilding-Game von Legendary Encounters, dann ist das hier eine absolute Frechheit. Also es ist teilweise sehr inkongruent, wie es aussieht. Die Gesichter sehen aus, da denke ich mir, ey, ich erkenne da nicht mal den Charakter der Serie wieder. Das ist wirklich grafisch echt schlecht umgesetzt. Punkt. Da brauchen wir, also für in meinen Augen, ne? Das heißt nicht, dass das irgendwie jetzt, eine objektive Meinung ist. Meine subjektive Meinung ist, da haben sie es komplett verhauen. Und das sind viele der Meinung. Ist ein bisschen schade, weil da wäre so viel mehr drin gewesen, aber, und das ist auch so mein Hauptkritikpunkt, dadurch kommt das Thema nicht so gut durch wie bei anderen dieser Titeln. Es ist einfach ein, ich spiele Karten aus, ich möchte sie am liebsten nicht anschauen teilweise. Und dadurch kommt dann keine Thematik auf. Und auch, das sind ja nicht nur die Karten, die in unserem Deck sind, das sind auch die Gegner, das sind die Aufträge, die ungewöhnlichen Sachen, die wir aufdecken können. Es ist einfach. Also da ist so viel Potenzial liegen gelassen worden und wir reden hier von einem Spiel, was dann auch seine 70 Euro kostet, wo ich dann denke, boah, das ist total schade, weil das hat irgendwie die IP auch wieder nicht verdient gehabt. Ist das jetzt ein unspielbares Spiel dadurch? Nee, überhaupt nicht. Wir werden auch das Spiel noch weiterhin durchspielen und sind jetzt ungefähr, ich weiß gar nicht, wie weit wir sind, auf jeden Fall über der Hälfte, meine ich. Aber das ist schade. Das ist einfach schade. Ja. Wo ich dir auch zustimmen würde, ist, dass die Karten sich so wiederholen. Das ist einerseits natürlich ein Vorteil, weil man dann eben ja auch weiß, welche Karten kommen können. Der Nachteil ist aber auch dadurch, die taktischen Entscheidungen, die ich treffe, sind eben nicht so hoch wie in einem Eons End beispielsweise.
Ja.
Sondern es ist häufig dann doch auch einfach Glück und Pech, ob ich nachher es schaffe oder nicht. Ja. Wenn ich einen Basislevel an Spielqualität liefere.
Ja, und da muss ich halt sagen, gibt es für mich auf jeden Fall deutlich bessere Deckbuilding-Spiele. Also ich finde, es ist okay. Es ist, glaube ich, dadurch, dass man eine IP hat, hat man ein bisschen mehr Interesse daran, es zu spielen. Aber wenn das jetzt ein Spiel ohne IP wäre, ohne Alien oder ohne Firefly, dann glaube ich, würde es gerade gegenüber anderen Deckbuilding-Spiele schon noch ein bisschen deutlicher abstinken.
Ja, da würde ich tatsächlich doch widersprechen, weil so viele gute kooperative Deckbuilding-Spiele gibt es nicht.
Ja, doch, Aeon's End zum Beispiel.
Aeon's End, ja, gibt es. Aber Legendary Encounters Alien ist für mich trotzdem weiterhin eins der besten Deckbuilding-Spiele. Das finde ich auch weiterhin stärker, weil ich finde, das bringt die Twists und die Schlüsselmomente des Films nochmal ganz anders rüber. Ne, hier ist es ja so, wir haben teilweise ja nur zwei Aufträge pro Episode, die wir erfüllen müssen. Dadurch kommt nicht diese total immersive Stimmung auf. Ich finde, in puncto Immersion ist es deutlich schlechter als Legendary Encounters Alien. Und bei Alien ist es so, wir spielen den Film durch. Wir haben die Schlüsselszenen des Films alle in einer Partie drin. Upsala, jetzt habe ich hier gegengeschlagen, Entschuldigung. Wir haben die Schlüsselszenen alle in einer Partie drin. Und
ja.
Es ist deutlich immersiver und das Spiel punktet nicht nur durch die Mechanik. Und ich finde die Mechanik trotzdem gut. Ich finde die Coordinate-Karten cool. Ich finde den Deckbuilding-Aspekt, er ist nicht so tiefgreifend wie jetzt ein Aeon's End vielleicht oder wie ein anderes kooperatives Deckbuilding-Spiel, aber er ist trotzdem cool. Aber in puncto Immersion ist Alien einfach zigfach besser noch. Das muss ich einfach sagen. Ja.
Ja.
Insgesamt, ja, leicht unterschiedliche Meinung von uns dazu. Nichtsdestotrotz.
Was ja in Ordnung ist.
Genau, was ja in Ordnung ist. Bei manchen Sachen sind wir uns ja auch einig jetzt gewesen bei dem Spiel. Das war Legendary Encounters, a Firefly Deckbuilding Game. Und wir machen weiter mit einem Spiel, bei dem es einige Partien gebraucht hat, bis wir jetzt ein Fazit dazu ziehen können. Ein Spiel, was uns so ein bisschen ratlos auch zurückgelassen hat zwischendurch. Und wir haben jetzt trotzdem uns dazu durchgerungen, es final jetzt abzuschließen für uns, auch nachdem wir es jetzt nochmal gespielt hatten. Die Rede ist von Micro Pirates. Das ist ein Spiel von Michal Jagodzinski und Kamil Langi und ist ein Spiel, was bei Thistroy Games erschienen ist, die ja bekannt sind für ihre Mikro-Reihe. Und ist ein Spiel für 1 bis 4 Personen. Mit 60 bis 120 Minuten Spieldauer angegeben, im Kennerspielbereich angesiedelt und ab 10 Jahren und ist ein Open-World-Piratenspiel.
Genau, und es ist an sich wirklich open-worldig, in dem Sinne, dass eigentlich unser einziges Ziel ist, Fame-Punkte zu sammeln. Und normalerweise 10, wenn wir eine gute Reputation haben, vielleicht auch 9, wenn wir eine schlechte haben, 11 oder 12. Und dann ist das Spiel vorbei. Und wie wir diese Fame-Punkte bekommen, das ist quasi uns überlassen. Und wir haben unser eigenes Piratenschiff, das wir uns am Anfang aussuchen. Wir haben unseren Captain, den wir uns aussuchen. Und dann reisen wir über das Meer zu unterschiedlichen Inseln. Wenn wir an Häfen sind, können wir uns Crewmitglieder kaufen, die uns kleine Boni geben. Wir können uns Schiffsupgrades kaufen. Und wir können Quests annehmen, für die wir Belohnungen bekommen. Das kann sein Geld, das kann sein Fame-Punkte oder Schatzkarten, die wir dann eventuell in Fame-Punkte umgewandelt bekommen oder Schatztruhen, die wir umgewandelt bekommen und versuchen so eben unser Piratenleben zu bestreiten. Wir können noch Fische fangen, wir können Bananen sammeln, wir können im Dschungel auf Schatzjagd gehen, wir können Händlerschiffe überfallen, wir können uns gegenseitig überfallen, ja. Natürlich, muss auch gesagt sein. Genau. Und erleben so unser Abenteuer sozusagen.
Ja, es ist dann auch relativ kleinteilig, deshalb wollen wir gar nicht zu sehr auf die Regeln eingehen. Es gibt viel zu tun und das ist auch so eine der Stärken in dem Spiel, dass man wirklich immer wieder Sachen im Kopf hat, die man eigentlich noch machen möchte und man weiß, okay, jetzt gehe ich erstmal hier hin, dann muss ich in dem nächsten Zug das machen. Viel wird über Würfeln entschieden, also auch wenn ich Bananen sammel, werfe ich 2 Würfel und sammle dann die Sachen ein, die ich gewürfelt habe. Vielleicht finde ich auch eine Schnapsflasche, wer weiß, ne? Weil Piraten und rum.
Also wir hatten meistens sehr viele Schnapsflaschen.
Ja, in der letzten Partie hatten wir exorbitant
viele. Auch in denen davor, wir hatten eigentlich immer unsere Schiffe voll mit Alkohol.
Ja, genau, so wie es die Piraten eben tun. Was ich toll an dem Spiel finde, ist erstmal die Packung. Es ist wirklich ein kleines Spiel, das passt in eine kleine Tasche rein, kann man top in den Urlaub mitnehmen.
Und da steckt erstaunlich viel Spiel drin in dieser kleinen Packung.
Genau, und man baut ja den Spielplan modular aus 9 Ozeanteilen quasi auf. Auch das, ne, wirklich schön. Man hat viel Aufbauzeit, ehrlicherweise, weil man wirklich viel aufbauen muss. Man muss die ganzen Karten hinsortieren. Man hat tolles, kleines Material. Bemalte Fisch, Bananen, Alkoholmiepel. Man hat kleine Schatzkärtchen und Schatztruhen. Und das wirklich in Mini-Format. Ne? Also da ist der Name Mikro wirklich auf Programm. Und das macht richtig Spaß. Das Material, die Aufmachung, finde ich, macht Spaß. Generell finde ich es auch schön mit den Upgrade-Karten, die auch dann teilweise Multi-Use-Cards sind. Also man muss sich dann entscheiden, für was nutzt man sie zum Beispiel. Es ist dadurch auch genügend Abwechslung, würde ich sagen, erstmal geboten. Und der Spielflow ist wirklich sehr flüssig. Also wir bewegen uns, würfeln da und machen eigentlich in unserem Zug, die sind relativ fix, die Züge. Wir haben viele Züge, das muss man auch dazu wissen. Es gibt sehr viele Züge innerhalb der gesamten Partie, aber insgesamt ist es dann doch ein relativ, kurzweilige Züge, leider nicht so kurzweiliges Spiel.
Genau, und da wollte ich nämlich jetzt direkt reingrätschen, weil du sagtest, die Spielzüge sind relativ flüssig. Ja, würde ich dir zustimmen. Was aber nicht flüssig ist, ist das Siegpunkte sammeln.
Richtig.
Denn das ist recht mühselig. Denn es gibt viele Questkarten, da bekommt man gar keine Siegpunkte. Da kann man nur Geld bekommen oder seine Reputation erhöhen. Es gibt die Möglichkeit, zwei Schatztruhen einzutauschen gegen Siegpunkte. Diese Schatztruhen sind aber wahnsinnig hart zu bekommen.
Ich habe es bekommen.
Die kriegt man nur, wenn man über Questkarten, die man erfüllt, Kisten bekommt. Normale Kisten. Und da können zufällig Schatztruhen drin sein. Oder andere Belohnungen.
Nee, die können nicht nur über die Questkarten drin sein, auch über das Treibgut.
Ja, stimmt. Die Händlerschiffe, da können wir auch nicht, diese Kisten bekommen.
Die darf man
nämlich
nicht unterschätzen. Ja.
Ja, aber sonst, das sind die, genau, und es gibt immer die noch so Eintauschmöglichkeiten am Haupthafen. Da kann man sich manchmal gegen 20 Münzen einen Siegpunkt ertauschen. Es gibt Situationen, da liegt keine einzige Möglichkeit am Tisch, direkt Siegpunkte zu bekommen, bis auf dieses 2 Schatztruhen eintauschen.
Ja, doch, es gibt ja die, die am Haupthafen sind ja immer mit Sternen.
Nee, das ist das, was ich sagte. Das ist, dass
stimmt,
da
doch,
2 Schatztruhen.
Ja,
es kann nämlich auch Möglichkeiten geben, dass
man
da
nur
sonst
Geld kriegt oder so.
Genau.
Ja, stimmt. Ja.
Und dann wird es mühselig. Man kann zwar an den Häfen die Karten tauschen und sagen, ich schmeiß die alle ab, deck neue Questkarten auf, heißt aber nicht, dass da was dabei ist. Und ich finde, das ist manchmal ein bisschen mühselig, die Questkarten an sich auch. Es gibt zum Beispiel welche, da muss ich einmal quer über das ganze Spielfeld reisen, in den Dschungel gehen und dann wieder komplett zurückreisen. Und das ist ein bisschen schwierig. Und mühselig sind noch 2 andere Dinge. Und zwar dieses blöde Navigationsdeck, das man für den Spielaufbau braucht und dann dauernd während des Spiels. Das dient quasi zur Zufallsbestimmung von einem Kartenteil. Das braucht man für den Aufbau der Händlerschiffe. Man braucht das, wenn ein Dschungel quasi geplündert wurde, dann wird der gesperrt. Und der Gesperrtmarker kommt von einem anderen Kartenteil, das aktuell gesperrt ist. Dann deckt man da wieder Karten auf, bis man ein gesperrtes Dschungelteil findet und das dahin platziert. Wenn man kaputt geht, wird das aufgedeckt. Wenn alle Händlerschiffe weg sind, wird das aufgedeckt. Das ist wahnsinnig nervig, wenn man quasi die Spielleitung spielt. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, was eigentlich ja an sich ganz cool ist, in der Box stecken noch ein paar Erweiterungen drin. So kleine Mikroerweiterungen, ein Eventdeck beispielsweise oder so eine kleine Piratenbande, eine gegnerische, die wir besiegen können oder ein Kraken. Die meisten Sachen davon sind aber einfach nur Verwaltungsaufwand, der wirklich nervig ist.
Warum ist das so? Eventdeck,
weil das, ich finde, das ist schlecht gelöst. Man hat das so gelöst, dass der Startspieler immer so einen kleinen Zeitmarker weiterschieben muss. Bei dem Kraken ist das dann so, wenn der das Ende der Leiste erreicht, wird die Karte erstmal umgedreht, dann ist der Kraken stärker. Wenn dieser Marker nochmal das Ende erreicht, wird der Kraken wieder zurückgedreht, dann darf ich wieder dieses Navigationsdeck aufdecken und den Kraken woanders platzieren. So, das gleiche gilt für diese Mini-Piraten-Crew. Es gibt noch so ein Geisterschiff, das haben wir, glaube ich, gar nicht reingenommen beim Eventdeck.
Nee, beim letzten Mal, wir hatten es davor drin.
Beim Eventdeck ist das auch so, dass so ein Zeitmarker immer weiter geschoben wird und ich muss an meinem Zug dann immer daran denken, diesen blöden Marker weiterzuschieben für einen Teil des Spiels, den sowieso keiner benutzt.
Ich glaube, das ist eher das Problem an diesen Erweiterungsmodulen. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr bei diesen Open-World-Spielen, dass der Content, der da drin ist, nicht unbedingt gebraucht oder benutzt wird. Und das ist natürlich spielgruppenabhängig. Aber bei uns war es so, dass wir viele Teils des Spiels komplett ausgeklammert haben für uns. Und das aber sehr unorganisch. Das passiert bei den Xia auch.
Das wollte ich gerade sagen. Bei Xia ist das ja auch so, dass wir diese NPC-Schiffe haben, den Schurken und den Polizisten zum Beispiel. Und da geht eigentlich so gut wie nie jemand drauf. Und trotzdem muss man immer dran denken, den weiterzuschieben. Und auch da finde ich das tatsächlich eher nervig und störend.
Ja, aber ich finde es bei Xia eben genau wichtig, die drin zu haben, weil sie mit dem Spiel passiv auch etwas machen. Weil, wenn ich mich für einen bestimmten Playstyle entscheide bei Xia, muss ich eben mit diesen NPCs rechnen. Dann wird der Vollstrecker mich verfolgen und wird mir das Leben schwer machen. Das Problem bei den Modulen jetzt hier bei Micro Pirates ist für mich, dass die alle passiv sind. Es gibt kein, in Anführungsstrichen, aktives Segment, außer eben dieses Geisterschiff, was einfach nur eine Konkurrenz daran ist, auch Punkte zu machen, was dann auch irgendwie für mich jetzt nicht spannend ist. Aber es gibt jetzt nicht ein aktives, der Kraken, der jagt uns jetzt nicht. So, der Kraken geht einfach weiter, so.
Ja.
Und dadurch, solange keiner irgendwie den Kraken angreift, ist das ein absolut passives Element, was auch für das Spiel nichts Neues hineinbringt.
Ja, und der Punkt ist auch, es ist halt, es ist nicht so reizvoll, gegen diesen Kraken
richtig.
Zu gehen. Ich glaube, bei dem war das so, dass du wirklich nur deine Reputation erhöhst.
Richtig, ja.
Und der hat, ich glaube, 8 Leben. Du musst 8 Schwerter würfeln. Mit diesen Würfeln, die du würfeln kannst.
Dann gehe ich lieber auf ein anderes Schiff drauf.
Und das Risiko ist wahnsinnig hoch.
Ja.
Und in der letzten Partie ist das ja passiert. Ich hatte eine Quest, dass ich gegen ein kleines Händlerschiff quasi kämpfen muss. Da muss man nur 6 Schwerter würfeln. Ich habe noch allen möglichen Flaschen Rum eingesetzt, um irgendwelche Boni zu bekommen. Und habe gefühlt 0 gewürfelt und bin am Ende auch noch gestorben daran und habe alles verloren. Und das dann.
Das war schön.
Und das habe ich ja für Siegpunkte riskiert. Aber das dann alles zu riskieren auf noch schwieriger für eine Reputation ist dann halt einfach irgendwie, da frage ich mich, warum man das, also sich dafür entschieden hat.
Ja, es wirkt an den Ecken und Enden nicht glatt geschliffen. Das ist nicht optimal gelöst. Ich finde es sehr schade, weil theoretisch, also wenn du mir jetzt sagst, da ist ein Kraken, deshalb wollte ich den auch jedes Mal drin haben, da ist ein Kraken, wie cool ist das denn?
Und ich
natürlich ist ein Riesenseemonster, da müssen wir doch gegen
kämpfen.
Der müsste
halt Siegpunkte geben.
Ja,
mindestens
aber tut er nicht.
Einen,
ja.
Wenn nicht sogar 2.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was dieses Spiel dann hat. Es hat ein sehr schönes Grundgerüst, es macht auch echt Spaß. Es fehlt nachher wirklich für mich am Feinschliff. So, gerade auch bei der Spieldauer. Wir hatten sehr unterschiedlich lange Partien.
Es zieht sich dann irgendwann auch so ein bisschen.
Ja, wobei man sagen muss, die Partien waren im Schnitt so eher bei so 50, 55 Minuten zu zweit. Aber dann hatten wir auch einen Ausreißer und da waren wir bei einer Stunde 15, weil wir, wie du es schon eben sagtest, eben so wenig Möglichkeiten hatten, Punkte zu kriegen. Und dann gibt's auch wenig Motivation noch, das Spiel dann zum Ende zu bringen, ne? Wenn du dann einfach die ganze Zeit nur stagnierst. Und so ist es eigentlich in jeder Partie, dass man relativ lange braucht, um überhaupt mal Punkte zu generieren. Dann ist das sehr schleppend, was sehr schade ist, weil die Spielzüge wirklich fluffig sind. Aber auch der Reward, wenn ich dich überfalle, ist für mich super gering. Ich kann mir danach zwar die Schatzkarte vielleicht schnappen, aber so strong ist es dann auch wieder nicht, das Risiko einzugehen, weil ich kriege ja dadurch auch wieder Schaden und alles drum und dran. Ich weiß auch nicht, ob ich gewinne.
Ja.
Das ist total schade, weil ich glaube, dass da sehr viel tolle Ideen auch, oder ich weiß, dass da viele tolle Ideen drinstecken, aber alleine diese Krakengeschichte und auch die Händlerschiffe und so zeigen einfach, dass das Spiel dann doch zu statisch ist und dass ein Xia da eben doch deutlich mehr Schritte voraus ist.
Aber das sind alles Punkte, das liegt nicht daran, dass es in so einer kleinen Schachtel ist. Und
nein,
das, finde ich,
nein,
muss
nein.
man dazu sagen, denn es ist dafür, dass es eben so ein ganz kleines, kompaktes Spiel ist, steckt da wirklich viel drin und es stecken wirklich coole Ideen drin und eigentlich im Kern ein gutes Spiel, das aber für uns eben an einigen Stellen nicht so gut funktioniert. Es ist aber eine echt coole Idee.
Deshalb haben wir uns auch so schwer getan, weil wir hatten Partien, da hatten wir Spaß und da hatten wir eine Partie, wir saßen da am Ende und haben gedacht, ich will es eigentlich nie wieder spielen. Das war jetzt so langweilig und es hat sich so gezogen, da habe ich gesagt, nee, wir müssen es jetzt schon nochmal spielen.
Ja.
Aber dieses unkonstante Spielgefühl war dann nachher irgendwie der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt auch sage, es darf weiterziehen. Und das ist sehr schade.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja. Das war Micro Pirates. So, um die ambivalente Folge jetzt noch komplett abzuschließen, haben wir noch einen letzten Titel für euch. Und zwar A Carnivore Did It, oder wie es bei uns heißt, Der Fleischfresser war's.
Ja.
Und das ist ein Spiel von Daumilas Adikas und Urtis Solinskas und ist bei Horrible Guild erschienen. Ja, und ist ein Spiel für 1 bis 5 Personen. Ab 8 Jahren ist es angegeben. 20 Minuten Spieldauer und ist ein Logik-Deduktionsspiel, würde ich sogar in Anführungsstrichen setzen. Das ist schon die erste Hauptkritik. Denn für mich ist es kein Spiel.
Es ist eigentlich eine Rätselbox.
So könnte man das sagen. Und das ist, wenn man das weiß, finde ich, kann das schon durchaus Spaß machen. Aber mir war das am Anfang nicht so bewusst. Da bin natürlich ich schuld, wenn ich mich nicht mit Sachen beschäftige. Logisch. So kaufe ich manchmal Brettspiele. Wusste nur, es ist Deduktion. Und da gehen bei mir schon alle Alarmglocken an. Und ich denke mir, das muss ich besorgen für die Simone. Und hier ist es so, dass wir tatsächlich auch einen Kriminalfall lösen wollen, aber ganz niedrigschwellig, nicht wie bei Here Lies, sondern wir wollen einfach herausfinden, wer war's.
Genau, und wir haben 0,0 Story dabei.
Richtig.
Wir haben einfach nur ein Board, da steht drauf, wie viele Karten wir brauchen und welche Karten mit Aussagen wir brauchen. Das bauen wir dann auf und dann kriegen wir die Info, es gibt einen Täter. Und beispielsweise
Zwei Leute lügen.
Und das sind unsere Infos und damit müssen wir das Logikrätsel lösen. Das heißt, wir haben vor uns so 5 Tiere liegen.
Fünf Verdächtige,
die haben alle, die sagen alle was.
Wie zum Beispiel
jemand, der größer als 1,75 ist, war's. Oder der Leguan war's, ich war's nicht.
Ja.
Solche Sachen. Und wir müssen jetzt rausfinden, wer davon sagt die Wahrheit, wer lügt. Und eben das rausfinden, um am Ende zu bestimmen zu können, ich kann nicht mehr sprechen, wer denn der Täter ist Und dann prüfen wir nach, ob das stimmt. Und das ist das ganze Spiel. Wir müssen also quasi einfach die Lösung für dieses Logikpuzzle rausfinden.
Was per se ja auch erstmal ein Kritikpunkt ist, den man nur haben kann, wenn man was anderes erwartet, würde ich sagen.
Was ich tatsächlich ehrlich gesagt erwartet
ja,
habe.
Ja, ich auch. Ja, es ist nachher vor allen Dingen ein Deduktionsrätsel, was man von hinten versucht zu lösen. Also man nimmt sich eine Aussage, guckt, kann die mit allen anderen zusammenstimmen? Wer würde dann lügen, wenn die Aussage stimmt und so weiter? Und man kriegt es dadurch relativ gut aufgelöst. Ich würde auch sagen, die Rätsel sind, ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Stufen wir mittlerweile gespielt haben.
Ja, ich glaube, es gibt 20 Stufen und jeweils 100 Rätsel. Die haben wir aber natürlich nicht alle gespielt.
Nee,
ich glaube, wir sind bei Stufe 9 oder sowas.
Ja, wir sind bei über 20. Ich wollte jede Stufe auch spielen. Die sind auch unterschiedlich. Mal sagt nur einer die Wahrheit, mal lügen zwei. Wie auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich würde sagen, die ersten Komplexitätsstufen sollte man auch irgendwie überspringen. Na, also die ersten Rätsel waren schon sehr simpel.
Das
auch wenn
wolltest
Simone
du nicht überspringen.
Genau, ich wollte das nicht.
Ja. Ja, bei den späteren Rätseln ist es dann zum Beispiel auch so, also es kommen halt immer mehr Tatverdächtige hinzu. Bei den späteren Rätseln ist es dann auch so, dass es beispielsweise mehrere Täter oder Täterinnen gibt. Oder dass zum Beispiel nicht unbedingt eine Person lügt, sondern ein bis zwei und man damit dann eben schlussfolgern muss. Ja, aber im Endeffekt, man versucht da eben mit seiner Vorgehensweise immer auszuschließen, wer denn jetzt vielleicht die Wahrheit sagt und wer lügt. Und dann eben gucken, ob es aufgeht.
Ja, und ich habe ja nach den ersten paar Partien gedacht, so boah, irgendwie weiß ich nicht. So richtig hucken tut's mich nicht und wir haben dann doch immer weiter gespielt. Ich weiß, dass es dir, glaube ich, dann wieder nicht so gut gefallen hat. Ich bin auch nicht komplett vom Hocker gerissen worden, aber ich finde, man muss es auch in den Kontext setzen. Was wäre die Alternative zu diesem Spiel? Wäre vielleicht ein Sudoku zu lösen. Ne?
Ja.
Auch ein Sudoku ist ein reines Logikspiel. Eine Runde Minesweeper zu spielen wäre auch eine Alternative. Auch das wäre ein reines Logikspiel. Ich finde die Aufmachung ganz cool, dadurch, dass wir eben immer wieder die gleichen Verdächtigen haben. Da kommen auch immer mal wieder welche hinzu, dann wird es ein bisschen voller. Und wir müssen dann einfach von hinten den Fall so ein bisschen aufdröseln, ohne dass es ein Fall ist, ne? Die Aussage aufdröseln.
Wobei ich da auch direkt dazu sage, wo du jetzt auch sagst, Alternative wären so Sudoku oder ein Minesweeper oder eins von diesen ganzen anderen Spielen, die ähnlich funktionieren. Für mich ist das als Brettspiel sozusagen, in Anführungsstrichen, ist das nicht das richtige Medium. Das ist für mich eher was als Computerspiel oder als App funktioniert. Weil du hast echt nervigen Verwaltungsaufwand bei diesem Spiel. Du legst die Personenkarten oder eher die Tierkarten aus und dann suchst du den Rätsel aus. Da steht dann, du brauchst jetzt für das erste Tier Karte 37, das andere dann 23, 5, 12, 1. Die suchst du dir dann alle aus dem Stapel aus. Mhm. Musst das hinterher wieder einsortieren alles, damit du nicht irgendwie am Ende einen ganz durcheinander geratenen Stapel hast. Und ich finde, das ist so ein bisschen...
Für die Spiellänge ist das ein bisschen viel.
Ja, es ist für mich das falsche Medium einfach. Das ist wäre für mich so eine Rätsel-App.
Die würdest du auch spielen, ne?
Dann spielst du morgens in der Bahn so zwei, drei von diesen Dingern.
Ja.
Und gut ist. Also klar, es gibt viele solche Sachen, wo man sagen würde, okay, würde vielleicht besser am PC funktionieren. Aber hier, finde ich, ist das für mich sehr, sehr deutlich. Und ich hätte wesentlich mehr Spaß an dem Spiel, wenn es zum Beispiel eine App wäre.
Hm. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich denke mir dann aber so, wenn du es nicht als reines Solospiel spielen würdest, finde ich das am Tisch ja schon cool, weil es hat ja, es ist ja ein ganz anderes Setting, ob ich mich jetzt gemeinsam irgendwie vor den Fernseher setze und dann was löse oder ob ich mich am Tisch setze, wir das alles fein ausbreiten. Man macht es vielleicht auch in einer Gruppe mit Leuten, die einfach nicht viel spielen, die aber gerne Rätsel mögen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren könnte.
Ich finde aber auch, es ist nicht dazu geeignet. Also ich finde, es ist mit zwei Personen schon schwierig, das zu spielen.
Wieso?
Naja, weil wir beide zum Beispiel unterschiedliche Herangehensweisen haben, welche Aussage wir auf welche Art und Weise wir zuerst überprüfen würden.
Mhm.
Und es ist dann schon so, dass wenn der eine, der blickt vielleicht gerade seine eigene Logik durch, der andere noch nicht, fühlt sich dann abgehangen, ist immer ein bisschen blöd. Mhm. Und du würdest dich doch auch nicht hinsetzen und zusammen ein Sudoku lösen, oder?
Ja, ich nicht, aber also, vielleicht gibt es ja Leute, die genau daran Spaß hätten. Für die Leute wäre das was.
Deswegen finde ich halt auch, es ist halt wirklich eigentlich eher ein Solospiel.
Mhm.
Und dann halt auch wirklich kein Spiel. Weil
ja, es ist schon
halt
so.
Kein Spiel. Du spielst ja nichts, du machst nichts. Du löst einfach nur ein Rätsel, ohne dass du irgendwelche Aktionen oder sonst was durchführst.
Ja, ja, es ist ja schon so, dass wir zu zweit durchaus mal ich will jetzt nicht sagen Konflikt hatten, weil
ja, schon
Konflikt war es nicht.
Ecken.
Aber wir sind da schon so ein bisschen aneinander geraten, weil jeder irgendwie eine andere Herangehensweise hatte und sich dann erstmal anzuhören, warum der andere das jetzt als sinnvoll erachtet, ist dann auch nicht der spaßigste Anteil an diesem Spiel, weil eben drumherum alles fehlt. So ein bisschen. Das ist jetzt bei einem Here Lies, was wir in der letzten Folge hatten, ja ganz anders. Also ich würde jedem empfehlen, wenn er sagt, okay, wir wollen aber zusammen rätseln, dann nimm doch lieber Here Lies oder Signal. Da ist jeder involviert, da hat jeder irgendwie seinen Input zu geben. Und hier habe ich schon, ne, wie du schon sagst, auch das Gefühl, dass es ist halt so wenig, so wenig lang auch, dass da auch gar nicht notwendig ist, so groß drüber zu diskutieren. Und dann fühlt sich eine Person vielleicht abgehangen, die andere find's zu leicht, die andere find's zu schwer. Ich stimme dir zu, dass es als Solospiel wahrscheinlich am besten funktionieren wird. Ich finde es per se trotzdem keine schlechte Idee. Ich habe ja auch schon die eine oder andere Idee gehabt, ob man ein Deduktionsspiel mal umsetzt in der Entwicklung. Aber auch da stößt man dann schnell ja auch an die Grenze. Was braucht man für ein Gerüst drumherum?
Ja,
so, und hier hat
ja.
man dieses Gerüst auch komplett weggelassen. Man hat einfach nur dieses Logikrätsel gemacht. Und ich glaube auch, dass das auf einer Switch oder auf einer PlayStation vielleicht oder auf dem Handy auch besser funktioniert hätte. Das könnte durchaus sein. Ich glaube schon, dass es trotzdem Leute gibt, die sich da auch gerne hinsetzen und bei einem lockeren Abend einfach ein paar Fälle lösen wollen. Ich finde nicht, dass es abendtragend ist. Das ist so mein größter Kritikpunkt.
Würde ich auch nicht sagen.
Da spielst du so 4-5 Fälle, war so. Ich weiß gar nicht, wie viel wir Maximum an einem Stück gespielt haben, aber 7 haben wir Maximum gespielt. Aber dann ist es auch durch, dann ist aber auch erst eine halbe Stunde irgendwie vergangen und da hat man so viel Verwaltungsaufwand gehabt.
Genau, und die meiste Zeit hat man damit verbracht, diese Karten rauszusuchen.
Ja, und dann gibt's halt gute Alternativen. Dann spielst du halt ein Hidden Games Fund, spielst du hier Lies Signal, ja, und es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass ein Digit Code, Alphabet Code, Orapa zu zweit eben spielbar ist. Ne? Es ist für mich, ist das hier auch kein Gruppenspiel. Definitiv nicht. Aber es gibt Leute, die spielen auch, weiß ich nicht, für Spiele zu sechst, wo ich mir denke, das weiß ich nicht, ob das jetzt Spaß macht. So, ne? Das gibt's ja alles. Ich versuche ja nur herauszufinden, für wen das Spiel etwas sein könnte. Ich glaube, wir können einfach
für Leute, die keine digitalen Spiele spielen wollen und oder spielen können.
Ja, also für mich ist es nicht komplett durchgefallen. Ich finde, das ist eine nette Beschäftigung, aber nicht für Dauer. Und
aber ich finde, das trifft es. Es ist eine Beschäftigung und es ist kein Spiel.
Ja, aber es ist nicht negativ gemeint, ja. Also ich beschäftige mich ja auch gerne mal mit einem Rätsel. Wie gesagt, wie andere auch dann mit einem Sudoku. Also ich löst das zum Beispiel lieber als ein Sudoku, würde ich jetzt sagen. Von daher,
ja,
so. Und es hat extrem viel Inhalt, ne? Also wir haben extrem viele Fälle, die wir dann ja auch nachher nochmal spielen können, weil wir uns die niemals alle merken könnten. Das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Insgesamt würde ich sagen, ein Spiel, wo man genau wissen muss, worauf man sich einlässt, womit man Spaß haben kann, aber nicht muss. So würde ich es formulieren. Und bei uns ist es so ein ist es auch so ein Mittelmaß. Da gibt's bestimmt mal einen Moment, wo wir sagen, okay, vielleicht ist man im Restaurant, man wartet gerade auf sein Essen, man will irgendwie zusammen kurz was rätseln, dann könnte das vielleicht was sein. Wie oft passiert sowas bei uns? Eher wenig. Mal gucken.
Ja.
Wird kein Dauerbrenner werden, da bin ich mir sicher.
Nee, würde ich auch sagen.
Ja, das war die Folge der verschiedenen Spiele, die bei uns unterschiedlich gut funktioniert haben oder auch eben massive Schwächen gezeigt haben im Spiel oder im Einsatz bei uns. Das soll aber nicht die Stimmung trüben, sondern wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben, um euch über ein positives Brettspielerlebnis uns zu berichten. Oder worüber auch immer ihr schreiben wollt, könnt auch sagen, ey, ihr weiß nicht, wir spielen A Carnival Did It andauernd und es macht uns total
und
Spaß.
Und wir spielen es zu fünft.
Ja, schreibt uns das gerne. Also ich kann es auch durchaus verstehen. Es ist immer spannend zu hören, was andere Leute ja auch zu den Spielen sagen. Finde ich immer sehr interessant. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, da würde ich doch gerne mal eine Nachricht schreiben, wir freuen uns immer darüber, dann schreibt sie gerne über E-Mail oder Instagram. Findet ihr beides in der Beschreibung verlinkt. Genauso wie die Boardgame-Geek-Links zu den Spielen. Und wenn ihr ganz, ganz pfiffig seid, dann könnt ihr gerne schon am Montagabend auch immer schon bei Instagram vorbeischauen. Da gibt's nämlich schon die Bilder für die Folge am nächsten Morgen.
Wahnsinn, und dann könnt ihr euch quasi vorher schon spoilern.
Oder ihr guckt während der Folge euch das Instagram-Bild an und könnt dann live quasi unsere Bilder der Partien mitverfolgen, über die wir sprechen. So ist es.
Ja, das ist doch wunderbar.
Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder tolle Sachen gespielt haben. Wir haben komplett vergessen, dass wir die Tokyo Game Market Neuheit vorstellen wollten. Das müssen wir unbedingt bei der nächsten, beim nächsten Mal machen. Da gibt es nämlich The Honey Bear Family. Und da wird es auch noch andere tolle Tokyo Game Market Neuheiten geben. Zumindest hoffen wir, dass sie toll sind.
Ja, bis dahin werden wir noch ein paar hoffentlich gespielt haben.
Also ganz sicher.
Wenn nichts dazwischen kommt.
Genau, wir haben, oder ich habe fleißig eingekauft. Und
sehr
bin
fleißig.
Sehr gespannt auf die ganzen neuen, tollen, kleinen Spiele. Das erste haben wir schon gespielt. Wir waren bisher wirklich sehr angetan davon.
Du bist viele Euronen losgeworden.
So ist es. Aber ihr könnt euch darauf freuen, da werden viele, viele Spiele auf euch zukommen. Und wir freuen uns vor allen Dingen drauf, sie jetzt erstmal zu entdecken. Und haben dann erstmal noch ein paar Wochen Zeit, bis wir die nächste Folge aufnehmen. Um sie ausgiebig zu testen. So sieht's aus.
Ja.
Und deshalb würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.